RBB Kultur.
Couragiert unterwegs. Feministisch, divers, weltoffen.
Es gibt halt unterschiedliche Gemeinden, in denen ich auch in Berlin schon gepredigt habe und wo das überhaupt kein Problem ist und wo einem dann danach auch Gemeindemitglieder um den Hals fallen und sagen, endlich sieht man mal eine Frau vorne. Und das sind interessanterweise wirklich auch die Älteren, von denen man das vielleicht nicht erwarten würde.
Offiziell predigen darf Theresia Hertel also nicht. Sie ist katholische Theologin und Pastoralreferentin im Erzbistum Berlin. Sie arbeitet unter anderem in der Kinder- und Jugendarbeit und in der Seelsorge und sucht nach Alternativen zur traditionellen Messe. Und sie ist außerdem eine von zwei Berufsgruppensprecherinnen im Zentralkomitee der Deutschen Katholiken. Willkommen zu Couragiert unterwegs, der Sendung, in der wir Menschen vorstellen, die etwas verändern und bewegen wollen. Ich bin Carmen Gräf und heute geht es um Frauen in der katholischen Kirche. Aus aktuellem Anlass, denn vom 25. bis zum 29. Mai findet der Deutsche Katholikentag in Stuttgart statt, unter dem Motto Leben teilen. Damit sind wir auch schon beim Thema Teilhabe. In der katholischen Kirche brodelt es ja mehr als je zuvor, vor allem in den westlichen Industrieländern, aber auch in anderen Teilen der Welt wollen es Frauen nicht mehr hinnehmen, dass sie allein aufgrund ihres Geschlechtes diskriminiert werden. Sie verlangen Gleichstellung mit den Männern, das heißt, sie wollen Diakonin, Priesterin, Bischöfin, Kardinälin und ja, warum nicht, auch Päpstin werden.
Ich glaube, dass es wirklich auch zum Beispiel in der Liturgie mehr Frauen geben muss, weil Liturgie unsere Form von Sprache ist. Und wenn in der Liturgie immer nur ein Mann, der Priester, den Gottesdienst führt, dann wird sich das auch auf alle Bereiche auswirken. Und egal, wie viel Verwaltungsmacht Frauen bekommen, das wird nicht reichen, weil unser Denken das nicht als Änderung wahrnimmt, weil wir eben den Priester am Altar wahrnehmen.
Meint die Berliner Pastoralreferentin Theresia Hertel, die 1991 geboren ist. Über den Kampf der Frauen um Chancengleichheit, um ihre Rolle in der katholischen Kirche und um Rollenvorbilder möchte ich heute mit zwei Frauen und einem Mann sprechen. Ulrike Kostka, seit 2012 Direktorin des Caritasverbandes für das Erzbistum Berlin und außerplanmäßige Professorin für Moraltheologie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Münster. Herzlich willkommen. Dann Marie-Hélène Müßig, sie war katholische Religionslehrerin und ist im Vorstand des Diözesanrates des Erzbistums Berlin sowie im Kirchenvorstand der Gemeinde St. Ludwig. Sie ist uns telefonisch zugeschaltet. Herzlich willkommen, Frau Müßig. Und last but not least, Pater Max Capabianca, Dominikaner und Studierendenseelsorger in Berlin, aber auch Journalist, der derzeit im Fernsehen verschiedene religiöse Formate moderiert. Und er kennt den Vatikan ziemlich gut und hat dort auch fürs Radio gearbeitet. Auch an Sie herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, seit 2010 wird die katholische Kirche von einem beispiellosen Missbrauchsskandal erschüttert und der scheint noch lange nicht abgeschlossen zu sein. Viele Menschen hadern mit ihrer Kirche und viele, auch engagierte Katholikinnen und Katholiken, treten aus. Die anderen, die bleiben, müssen sich rechtfertigen. Also das höre ich derzeit ständig von katholischen Freunden und Bekannten. Was hält dich eigentlich noch in dem Verein? Das bekommen Sie zu hören. Frage in die Runde, geht es auch Ihnen so? Hören Sie das auch, Frau Kostka?
Ich höre es manchmal, ich denke es vielleicht auch manchmal und gleichzeitig merke ich, dass ich noch weiterhin gerne auch mich in der Kirche engagiere, weil mein Glauben mich dazu motiviert und der Glaube und die biblische Botschaft hat es noch nicht geschafft, manche Realität sozusagen darüber zu stellen, sondern ich bin fest davon überzeugt, dass ich auch mich weiter in der Kirche engagieren muss, so sehr ich auch manchmal mit Themen ringe.
Und Frau Müßig, wie ist das bei Ihnen?
Ich bin wie Frau Dr. Kostka. Ich engagiere mich weiterhin in der Kirche und hoffe, von innen heraus etwas verändern zu können. Aber ich habe sogar in der Familie Menschen, die sagen, jetzt reicht's, ich trete aus. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und so wie die Kirche mit uns umgeht und auch dieses Skandal vom Missbrauch, da ist jetzt Schluss und die treten aus.
Und Pater Max, was bekommen Sie zu hören?
Also es wird ja vieles in Frage gestellt und jetzt ist zum Beispiel vor kurzem ja der Generalvikar von Speyer aus der Kirche ausgetreten. Das ist also der Stellvertreter des Bischofs. Letztes Jahr ist meine Kollegin aus Potsdam, also die Leiterin der Studierendengemeinde in Potsdam, aus der Kirche ausgetreten. Und ich muss zugeben, das bringt mich schon ins Nachdenken. Und also ich bin auch noch gerne dabei. Ich will den Laden nämlich nicht den anderen überlassen. Und mein Glaube motiviert mich auch, aber ich merke, es geht einfach nicht so weiter.
Ja, damit sind wir genau bei unserem Thema heute. Und die katholische Kirche ist ja kein Speedboat, sondern eher ein langsamer Tanker, wenn es um Reformen geht. Aber es tut sich ja immerhin etwas. Papst Franziskus hat das Kirchenrecht reformiert. Frauen dürfen jetzt ganz offiziell Dienst am Altar machen, also Lesungen halten und die Kommunion austeilen etwa. In Ländern wie Deutschland war das ja schon seit Jahrzehnten üblich, aber nun ist es offiziell. Frauen dürfen jetzt, was vorher nur Männer durften. Ja, es ist jetzt Teil des Kirchenrechts. Es steht im kirchlichen Gesetzbuch, dem Codex Juris Canonici. Ja. Und dann gibt es auch noch eine kleine Revolution in der katholischen Kirche, die Reform der Kurie des Vatikans, an der seit 3 Jahren gearbeitet wird, soll ab dem 5. Juni, Pfingstsonntag, in Kraft treten. Danach könnten theoretisch fast alle Ämter mit Frauen besetzt werden. Das heißt, Frauen könnten nun an die Spitze der mächtigen römischen Kongregationen oder die Kastrien, die man mit Ministerien vergleichen kann. Und rein theoretisch könnte eine Frau auch Kardinalstaatssekretärin werden, also die Nummer 2 nach dem Papst. Dann frage ich jetzt mal in diese Runde, ist das wirklich realistisch oder eben doch reine Theorie?
Ich denke mal, in der Praxis hat sich ja jetzt in den letzten Jahren schon gezeigt, dass mehr Frauen Leitungsämter übernehmen. Das ist auch so in der Caritas. Wir haben immer mehr Caritas-Direktorinnen und wir haben jetzt auch eine Präsidentin. Und es wird mehr zur Selbstverständlichkeit. Und auch im Vatikan hat sich einiges getan, auch in verschiedenen Ämtern. Also es ist was in Bewegung, das ist schon mal gut, aber es ist einfach noch nicht genug. Die Ämterfrage ist nach wie vor nicht geklärt. Es gibt zwar Bewegungen im Bereich ja, der Untersuchung noch mal zu der Diakoninnenfrage, aber ich sage mal, unter Kardinal machen wir es nicht. Also wenn, dann ganze Gleichstellung.
Sehr schön. Und Pater Max, Sie sind ja ein Vatikan-Kenner. Was denken Sie? Also diese Öffnung der Ämter für Frauen, hat das wirklich auch ja praktische Konsequenzen?
Ja, ich habe ja 10 Jahre im Vatikan gearbeitet und habe das ja erlebt, wie ja Frauen zwar immer mehr wurden, aber trotzdem eigentlich immer noch nicht wirklich an die Machtpositionen kommen. Eine Kollegin von mir damals bei Radio Vatikan, wo ich gearbeitet habe, Gudrun Seiler, hat da mal ein Buch dazu geschrieben, Frauen im Vatikan. Und sie hat sozusagen alle rausgefischt und wirklich auch tolle Frauen. Aber da ist noch erstens ein weiter Weg. Und zweitens, was mich ein bisschen ärgert bei dieser Reform jetzt in der Kurie, das ist eigentlich, also weil dann haben sie sich auch gefragt, ja, kann jetzt die Glaubenskongregation oder Glaubensdikasterium, wie das jetzt heißt, von der Frau geleitet werden? Und das wäre früher nicht denkbar gewesen, weil eben das ein geweihter Mensch sein müssen und nur Männer dürfen Priester werden. Und dann wird jetzt argumentiert, ja, das ginge theoretisch, weil sozusagen man eigentlich nur ein Diener des Papstes ist. Und deswegen ist man sozusagen wie ein Instrument in der Hand des Papstes. Also es wird eigentlich eine Theologie aus dem 19. Jahrhundert reaktiviert, wo alle Macht dem Papst zukommt, um dann quasi hintenrum zu rechtfertigen, warum dann halt doch eine Frau dahin kann. Aber der Kern des Problems ist nicht gelöst und deswegen, also fühle ich mich ein bisschen unwohl mit dieser Revolution.
Ja, und was denken Sie, Frau Müßig, halten Sie es für realistisch, dass eine Frau tatsächlich an die Spitze einer solchen Kongregation kommt?
Jein, man könnte sich das vorstellen oder ich kann mir das gut vorstellen, aber ich frage mich, ob es uns an der Basis sowas hilft. Denn ich erlebe häufig, dass Frauen, was wir am Anfang sagten, Männer sind am Altar und wenn da eine Frau hinkommt, dann wird das auch von den Gläubigen nicht akzeptiert. Also das ist ja nicht nur eine Geschichte der Kirche, der Leitung, sondern es ist auch in den Köpfen der Menschen. Natürlich wäre es gut, wenn eine Frau an der Spitze der Glaubenskongregation wäre, denn dann nach außen hin würden vielleicht manche Menschen umdenken. Aber ich sehe es noch nicht so schnell kommen.
Ja, Sie sagen, Frauen sind Teil des Problems, weil sie die Benachteiligung sozusagen verinnerlicht haben. Das ist ja auch kein Wunder, denn jahrhundertelang haben Männer die katholische Kirche geprägt. Aber die Frauen holen jetzt auf in verschiedenen Bereichen. Nathalie Bécart zum Beispiel ist Untersekretärin der Bischofssynode im Vatikan und die erste Frau, die bei dieser Männertagung ein Stimmrecht haben wird. Eva Maria Welskop-Deffer ist seit Ende letzten Jahres Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes, Kollegin von Frau Koska, und hat damit viel Macht und Einfluss. Denn die Caritas gilt ja mit ihren fast 700.000 Mitarbeitenden in Deutschland als größter privatrechtlicher Arbeitgeber.
Frau Koska? Da muss man aber zu sagen, also sie ist nicht die Konzernchefin. Das ist nochmal ganz wichtig. Und das finde ich auch nochmal ganz entscheidend. Also es gibt in der Caritas ganz viele sozusagen Caritasverbände, Ortsverbände und ganz viele Träger, es sind über 6.000. Und da sind eben ganz, ganz viele Frauen in Leitung. Also deswegen darf man es nicht fokussieren. Also das finde ich auch immer schwierig, wenn man es nur auf ein Amt fokussiert oder so. Weil es geht ja nicht darum, dass Frauen nur die zentralen und die höchsten Ämter bekommen, sondern dass Frauen und Männer und auch Laien und Geweihte gemeinsam Leitung wahrnehmen, auf gleicher Augenhöhe und in allen Bereichen tätig sein können. Also da merke ich auch so, da kriege ich als Frau in Kirche und ich bin auch in Leitung und habe eine große Verantwortung, wenn es immer nur darum geht, die eine Frau ist jetzt auf einmal in Leitung. Erstens geht es immer um die Frage, sind die Frauen auch wirklich dafür geeignet oder sind sie vor allen Dingen, weil sie Frau waren, es geworden? Das ist immer so eine spannende Frage, weil also nur Frauen jetzt alle in Leitung zu bringen, also ich finde immer schon die Qualifikation und auch die charakterliche Eignung eine wichtige Sache. Und das andere ist, es geht auch darum, dass auch Männer, die Laien sind, auch benachteiligt sind. Also ich finde, das Thema ist deutlich komplexer, als nur immer in den paar zentralen Ämtern sozusagen dann Frauen zu haben. Und außerdem ist die Verantwortung sehr differenziert auch.
Ja, danke für diesen Einwurf. Also Eva Maria Welskop-Deffer ist eben nicht Chefin der Caritas Deutschland, sondern Präsidentin, aber immerhin also ein wichtiges Amt. Und Frauen können also ordentlich Karriere machen, wie man auch an ihnen sieht in der katholischen Kirche. Nur eines können sie eben nicht, Diakonin oder Priesterin werden.
Ich habe kürzlich eine Veranstaltung mitgemacht, eine Online-Veranstaltung, Berufene im Dialog. Und da waren sehr viele Frauen. Und das hat mich so berührt. Es waren Frauen, wo man wirklich das Gefühl hatte, die fühlen sich berufen. Die machen die Ausbildung, die studieren Theologie, die machen alles genau wie die Männer, möchten eine Gemeinde leiten, möchten das Wort Gottes verkünden, möchten alles, was mit Pfarrersein zu tun hat, tun und kriegen gesagt, nein, weil euch das eine Chromosom fehlt, dürft ihr das nicht tun.
Sagt Jutta Festring. Sie ist seit 15 Jahren Gottesdienstbeauftragte. Seit einem Jahr gestaltet sie als eine von 6 Laientheologinnen Wortgottesdienste in St. Ludwig in Berlin. Das ist ganz paritätisch besetzt mit 3 Frauen und 3 Männern. Jutta Festring assistiert im Gottesdienst. Eine Messe darf sie aber nicht feiern. Das darf nur der Priester, ja, bekanntlich. Nun frage ich als Nicht-Katholikin, wo steht eigentlich in der Bibel, dass kirchliche Weiheämter auf Männer begrenzt sein müssen? Warum ist also die Priesterweihe an das Y-Chromosom gebunden? Das möchte ich von Ihnen wissen, Pater Max.
In der Bibel steht gar nichts über das Priestertum. Von daher kann man aus der Bibel auch nicht ableiten, dass Männer Priester werden sollen. Das ist aus der Tradition der Kirche entstanden, dieses Amt, über viele Jahrhunderte und hat sich dann eben so ausgeformt, wie wir es heute kennen, eben mit den historischen Bedingtheiten. Und manche müssen wir, glaube ich, heute in Frage stellen.
Ja, denn Ausschluss ist ja eine Kränkung. Ja? Viele Frauen leiden ja daran, dass sie ausgeschlossen und diskriminiert werden. Vor Gott sind alle Menschen gleich, das wird immer gepredigt. Aber Frauen dürfen eben nicht dasselbe machen wie Männer. Man muss sich fragen, wollte Jesus wirklich diesen Herrenclub, dieses Männermonopol am Altar? Können Sie sich das vorstellen, Frau Kostka?
Ich kann es mir nicht vorstellen, weil zu seinen Jüngerinnen und Jüngern gehörten Frauen und Männer. und vielleicht auch noch andere. Und dementsprechend ist das, glaube ich, eine geschichtliche Interpretation. Und ich würde sie auch als eine zeitgeschichtliche Interpretation und sozialgeschichtliche Interpretation haben. Das hat was mit Männer- und Frauenrollen über die Jahrhunderte zu tun. Und alle Versuche, das irgendwie biblisch zu begründen oder auch mit den Sakramenten zu verbinden oder so weiter, sind aus meiner Sicht theologisch hochproblematisch und eher machtorientiert. Also Begründungen zu finden, warum man das auch nicht ändern kann. Das ist Erhaltung eines Machtstatus, der für mich also auch als Theologin und Wissenschaftlerin nicht nachvollziehbar ist. Also das heißt, wir haben hier auch nicht nur das Thema, dass Frauen darunter leiden und auch Männer, sondern es ist aus meiner Sicht auch ein Vernunftsproblem. Es ist nicht mehr einsichtig. Und damit haben wir als Kirche ein internes großes Vermittlungsproblem, aber wir können es auch keinem nach außen erklären. Und ich kann es eben auch nicht verstehen, weil es ist nicht nachvollziehbar, warum eine geschlechtliche Identität angeblich da bedeutet, dass deswegen die Person dann nicht geweiht werden kann. Also ich meine immer, man sollte die Zulassung zu den Ämtern von der Sendung und von der Eignung abhängig machen. Also das heißt, ist jemand dafür qualifiziert und hat er die Berufung dazu oder sie die Berufung? Und da traue ich dem lieben Gott deutlich mehr zu.
Ja, schöner Satz. Sie werden das wahrscheinlich ähnlich sehen, Frau Müssig, denn Sie haben es ja auch schon erwähnt, Frau Koska. Es ist eine historisch gewachsene Tradition und man muss auch sagen, Jesus selbst musste ein Mann sein, ja, wenn man sich auf die Nachfolge schafft. Jesu beruht, denn in der damaligen Zeit durften in der jüdischen Gesellschaft Frauen ja gar nicht öffentlich sprechen. Und das Neue Testament ist in einer Zeit entstanden, in der Frauen kaum Rechte hatten. Dieser Maßstab kann ja heute nicht mehr gelten. Oder wie sehen Sie das, Frau Müssig?
Ja, natürlich. Also dieser Maßstab kann heute bei uns, besonders in Westeuropa oder in der westlichen Welt, überhaupt nicht mehr gelten. Aber im Neuen Testament ist Jesus umgeben von Frauen und man sieht überall, dass Frauen auch nach dem Tode Jesu in der Pfingstgeschichte, da sind Frauen da. Das heißt, auch da sind ja nicht nur die Männer. Aber in der heutigen Zeit, das ist überhaupt nicht mehr erklärbar, warum eine Frau nicht geweiht werden kann. Und leider, also ich mache mit Jutta Westring auch diese Wortgottesfeier in St. Ludwig. Und die werden auch nicht angenommen. Und ich glaube, es wäre gut, wenn die Bischöfe sagen, dass es richtig ist, dass die Frauen sowas machen dürfen. Also sich immer zu berufen und immer sagen, wir haben eine Frau Koska, wir haben eine Frau Rabe im Erzbistum Berlin und daher sind doch Frauen an erster Stelle und die armen Männer, die sind traurig, dass sie diese Stellen nicht mehr haben können. Aber die armen Männer, die können am Altar, die können geweiht werden und die Frauen nicht. Und das ist absolut nicht mehr im 21. Jahrhundert. Das ist auch Kommunionkinder, also Mädchen im Kommunionunterricht verstehen das nicht und sind ganz enttäuscht, dass sie das nicht machen können, wenn sie das mal hören oder wenn sie fragen, wenn man ihnen sagt, du kannst Ministrantin werden.
Ja, und man kann in die Geschichte nochmal zurückgucken, in die urchristlichen Gemeinden. Da waren ja Frauen Diakoninnen, das heißt, sie assistierten im Gottesdienst und leiteten Gemeinden. Der Vatikan prüft derzeit, welche Rolle diese Frauen damals genau hatten und ob Frauen zu Diakoninnen geweiht werden könnten. Ja, das bleibt auf jeden Fall ziemlich spannend. Und wenn das tatsächlich so entschieden wird, dann muss man natürlich auch begründen, warum sie dann nicht auch Priesterinnen werden dürften. Und jetzt gibt es erstmal eine kleine musikalische Pause mit Liz Wright, der Jazz- und Soul-Musikerin aus Georgia. I Remember, I Believe vom Album Fellowship.
I don't know how my mother walked her trouble down. I don't know how my father stood his ground. I don't know how my people survived slavery. I do remember, that's why I believe. I don't know why the rivers overflow their banks. standing in a rainstorm, I believe. Head on my letter, hater, head on my letter. Head on my letter, hater, head on me. Head on my letter, hater, head on my letter. Head on my letter, hater, head on me.
Couragiert unterwegs. In unserer Sendung sprechen wir heute mit drei Menschen, die sich aktiv für mehr Teilhabe von Frauen in der katholischen Kirche engagieren. Ulrike Kostka hat bereits die Leitungsfunktion des Caritasverbandes in Berlin inne. Marie-Hélène Müßig ist seit 2 Jahren im Diözesanvorstand des Erzbistums Berlin und Pater Max Capabianca gilt als reformfreudiger Dominikaner, der als Studierendenpfarrer unterwegs ist. Es gibt in der Kirche die Bewegung Maria 2.0, eine Initiative, die sich für eine neue Rolle der Frauen in der Kirche stark macht.
Ich finde das gut, dass es eine Gruppe gibt, die diese Interessen vertritt. Ich habe zum Beispiel auch mal bei einem Maria 2.0 Gottesdienst gepredigt und habe generell durch meine Tätigkeit als Vertreterin des Berufsverbands der Pastoralreferentin im Zentralkomitee der deutschen Katholiken so diese Grundhaltungen quasi assimiliert und finde es schon auch wichtig, dass diese Perspektive zum Tragen kommt. Es gibt ja verschiedene Forderungen, die Maria 2.0 stellt. Die einen sind radikaler, die anderen sind weniger radikal. Viele von den Forderungen kann man auch als katholische Theologin, so wie ich es jetzt bin, ohne Probleme vertreten, weil eben über die Theologiegeschichte da überhaupt kein Problem bestehen würde und einfach bestimmte Festlegungen sozusagen, die auch ausräumbar wären, dagegen stehen. Und dann gibt es eben manche Forderungen, die, ich sag mal, auch relativ weit gehen. Aber grundsätzlich habe ich auch immer das Gefühl, dass damit überhaupt etwas Entwicklung passiert, man ja auch große Forderungen stellen muss. Und deswegen kann ich schon verstehen, da auch so stark zu fordern.
So sieht es die Pastoralreferentin Theresia Hertel, die sich für Veränderungen in der katholischen Kirche stark macht. In Politik und Wirtschaft kommen immer mehr Frauen in repräsentative Ämter. Diejenigen, die sie ausschließen, gelten als Frauenfeinde, als Chauvinisten. Warum soll das denn ausgerechnet für die katholische Kirche nicht gelten? Was in der katholischen Kirche passiert, ist strukturelle Diskriminierung, soziologisch ausgedrückt. Ein Unternehmen hätte längst pleite gemacht, wenn es die Bedürfnisse seiner Mitarbeitenden so gering schätzte wie die Kirche, sagen Kritiker. Die Frauen halten ja den Karren am Laufen in der katholischen Kirche. Sie engagieren sich überproportional in der Gemeindearbeit, in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Sie organisieren Pfarrfeste, den Blumenschmuck für die Kirche, den Kommunionunterricht. Sie arbeiten bei den kirchlichen Pflegediensten. Ohne Frauen würde es zum Beispiel keine mobile Pflege geben bei der Caritas. Das werden Sie bestätigen, Frau Kostka. Und für die Gottesdienstbeauftragte und Laientheologin Jutta Festring ist die Beschäftigung mit den Frauen in der Bibel selbstverständlich.
Veronika, ja, es gibt so tolle Frauen, die einfach Jesus ganz nah waren, ihn unterstützt haben in seinem alltäglichen Leben, bis hin zum Tod begleitet haben. Es waren Frauen, die zuerst ans Grab sind, die zuerst festgestellt haben, dass er nicht mehr da war, dass er auferstanden war, auch wenn sie es noch nicht bewusst wahrgenommen hatten, dass er auferstanden war, aber sie waren als Erste dort und haben ihn auch als Erste wiedergesehen. Also es ist ja bei weitem nicht so, dass Jesus die Frauen nicht wahrgenommen hat und nicht gewollt hat. Irgendwo habe ich sogar gefunden, wenn man die Bibel nicht bewusst falsch auslegt, dann kommt man ganz automatisch zu dem weiblichen Aspekt, der einfach da ist. Nur die Herren der Schöpfung möchten das ja aus irgendwelchen Gründen nicht. Insofern kann ich das auch nicht nachvollziehen, dass man immer so tut, als wenn die Frauen keine berechtigte Rolle in der Kirche hätten. Es ist menschengemacht, sage ich immer. Es ist von Menschen gemacht, die beschließen, das dürft ihr und das dürft ihr nicht. Und da tue ich mich zunehmend schwerer, das zu akzeptieren.
Wenn wir von der Rolle der Frau in der katholischen Kirche sprechen, dann müssen wir auch über die Frauen der Bibel reden. Denn genau damit beginnt das Problem. Mit Eva ist ja laut Bibel die Erbsünde in die Welt gekommen. Nun frage ich mich, wird es nicht langsam Zeit, den Sündenfall neu zu bewerten? Das wird ja auch schon diskutiert. Nach dieser Lesart wäre Eva einfach ein Mensch, der wissbegierig ist, sich nicht mit einem absurden Verbot abfindet, selbst denkt, eigenständig handelt, Verantwortung übernimmt. Kann man das so sehen, Frau Müßig?
Auf jeden Fall. Das würde ich hundertprozentig immer unterschreiben. Ich habe mich als Kind schon immer gefragt, warum stellt Gott einen Baum und sagt, da darfst du nicht ran? Das ist etwas, was man als erwachsene Frau, moderne Frau nicht akzeptieren kann. Und dass der Adam so dumm war, mitzumachen, das ist doch sein Problem. Und es ist nicht ein Problem der Frauen und soll auch nicht ein Problem der Frauen bleiben. Und ich finde schon, vieles in der Bibel wird falsch interpretiert. Also wir seien aus der Rippe Adam geformt worden und daher sind wir etwas weniger wert und Adam ist als erster gemacht worden. Das sind alles Dinge, die man so nicht akzeptieren kann. Also man darf sie nicht wortwörtlich nehmen. Und ich finde, Eva hat da völlig recht zu gucken, warum darf ich von diesem Baum nicht essen.
Kein schwarzer Peter also für die Erbsünde an die Frauen. Frau Kostka, was meinen Sie dazu?
Ja, ich kann Frau Müßig da total folgen. Ein Grundproblem haben wir natürlich auch, dass die, wie Sie schon sagten, Frau Müßig, dass die Bibel oft eben sehr einseitig interpretiert wird. Und Interpretation hat auch immer ein bisschen was mit Interessen zu tun. Und gerade die Erbsündentheologie, die ja sehr viel in der Kirche auch gewirkt hat, aber auch in der Gesellschaft, hatte natürlich eine bestimmte Interpretation auch und ein bestimmtes Interesse. Wenn man sich genau mit den biblischen Texten auseinandersetzt, was ich auch sehr intensiv in meiner Doktorarbeit gemacht habe, weil ich mich mit den biblischen Krankheits- und Heilungsgeschichten beschäftigt habe und daran das Menschenbild der modernen Medizin reflektiert habe, dann merkt man ganz deutlich, dass also zum Beispiel Adam heißt Adam, ist der Mensch. Also es ist wirklich, gerade in den Originaltexten, es ist viel vielfältiger. Und diese Schwarz-Weiß-Malerei, die man also hier in der Erbsündeninterpretation gemacht hat, die ist überhaupt nicht so in den biblischen Texten intendiert. Es geht um das Gott-Mensch-Verhältnis dabei und da ist Dynamik drin. Und es geht um die Freiheit des Menschen und die Verantwortung. Und gleichzeitig erinnert Gott an sein Verhältnis zum Menschen, dass eben auch eine Bindung da ist. Und deswegen brauchen wir immer eine gute Theologie und auch gut ausgebildete Theologinnen und Theologen und viel Theologischen Sachverstand. Und vor allen Dingen auch immer wieder die Frage, warum wird das so interpretiert? Also ich nehme auch zum Beispiel das päpstliche Verbot, das es gab in bestimmten Lehrschreiben, dass man angeblich über die Frage der Zulassung von Frauen nicht mehr diskutieren dürfte. Und das wurde dann entsprechend begründet. Also die Begründung ist ziemlich hanebüchen. Also ich finde es immer wichtig, das zu hinterfragen. Und dementsprechend, die Bibel ist voll geprägt von Männern und Frauen, die leidenschaftlich ihr Verhältnis zu Gott definieren, dem Volk Israel, wo es immer wieder um die Beziehung zwischen Gott und dem Volk Israel geht und so. Es ist also viel, viel reichhaltiger als diese Schwarz-Weiß-Theologie. Dementsprechend finde ich es auch total wichtig, dass wir eine sehr biblisch geprägte Predigt haben, gute Predigten, gute Vermittlung auch der Inhalte. Also wir arbeiten zum Beispiel auch mit unseren Kolleginnen und Kollegen. Unsere Caritas-Seelsorgerin arbeitet mit denen auch sehr intensiv an biblischen Texten. Und da sind ja auch viele Menschen, die immer wieder überrascht sind, die auch nicht getauft sind, die dann sagen, mein Gott, was steckt da drin und wie modern ist das eigentlich? Bei allen auch manchen problematischen Stellen der Bibel.
Pater Max, Sie sind ja mit einer feministischen Mutter aufgewachsen, haben Sie mir mal erzählt. Also ein Frauenversteher, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, wie bewerten denn Sie diese Geschichte aus dem Paradies, nach der Eva ja letzten Endes das Übel in die Welt gebracht hat, weil sie von dem verbotenen Apfelbaum genascht hat und Adam dazu verführt hat?
Also meine Mutter hat mir Anteil gegeben, sozusagen, als ich selber Kind war, wie schlimm das missbraucht wurde, um Frauen zu unterdrücken in ihrer Kindheit in Italien. Sie kommt aus Italien. Und selbst meine Großmutter hatte das richtig intus. Die glaubte wirklich, ja, die Frau ist eigentlich immer schuld an allem. Und ich konnte das damals nicht verstehen und im Nachhinein bin ich immer noch eigentlich schockiert, wie sowas internalisiert wird. Ne? Also ich muss zugeben, ich bin wirklich auch sehr unbedarft da rangegangen. Also es gibt ja zwei Schöpfungsgeschichten, eben diese eine mit Adam und Eva, aber auch die andere, die Schöpfung nochmal ganz anders erzählt und wo einfach nur gesagt wird, dass eben Mann und Frau erschaffen werden und eben nicht diese ganze Geschichte mit der Rippe. Und die lassen sich auch nicht einfach vermitteln, sondern das sind einfach nur zwei Bilder, für wie man aus biblischer Sicht die Schöpfung verstehen kann. Und so war das für mich nie so ein Problem und habe das immer eben auf den Menschen bezogen. Also es hätte auch ein Mann sein können, der an den Apfel greift, sage ich jetzt mal. Aber wir müssen halt eingestehen und sagen, wir sind schuldig geworden, weil wir diese Stelle missbraucht haben zur Unterdrückung von Frauen.
Wenn wir über Eva sprechen, dann müssen wir natürlich auch über eine andere wichtige Bibelfigur reden, über die Ikone Maria, ja, die unerreichbare Supermam, Mutter Gottes, die unbefleckt, also ohne Sex, ein Kind bekommen hat, die asexuelle Heilige, die duldsame Frau, die sich in Gottes Plan fügt und sagt, okay, dann bringe ich halt den Gottessohn auf die Welt. Aber kann man auch das nicht ein bisschen anders sehen? Maria wagt ja etwas, obwohl sie nicht genau weiß, was auf sie zukommt. Sie sagt, okay, ich mache das. Das spricht auf jeden Fall für ihr Gottvertrauen eben auch und für ihren Mut. Denn sie war ja unverheiratet und sollte nun schwanger werden. Ihr Verlobter Josef hätte sie einfach verstoßen können. Und zur damaligen Zeit hätte das sicher für ordentliches Gerede gesorgt. Sollten wir also nicht langsam damit aufhören, auch Maria auf eine Rolle festzulegen? Was meinen Sie, Frau Kostka?
Ja, ich teile das sehr. Ich glaube, das größte Ereignis war, dass Maria Ja gesagt hat, dass sie sich voll im biblischen Sinne auf Gott eingelassen hat und auf etwas, was ja überhaupt nicht planbar war und eine unbekannte Zukunft. Und das ist eigentlich, es geht um ihre Sendung, es geht um ihr Annehmen des Willen Gottes und letztendlich auch um Josef, der das eben mitgetragen hat. Das war die erste Patchwork-Familie sozusagen. Und das sind Glaubenszeugnis. Und diese Verengung auf eine, ich sag mal, göttliche Supermam, das ist schwierig, wobei ich auch weiß, dass für viele Menschen die Marienverehrung sehr, sehr wichtig ist. Mir ist sie auch nicht unwichtig. Vielleicht ist es so manchmal einfach leichter, sich an Maria zu wenden und sich mit ihr auseinanderzusetzen, weil sie greifbarer ist als der dreifaltige Gott. Also ich glaube, da gibt es einfach auch, das kann man religionspsychologisch, glaube ich, ganz gut erklären. Und ich finde das auch völlig in Ordnung, dass viele Menschen sehr in Maria eine, Hoffnung und tragende Figur finden. Das finde ich gut, aber auf der anderen Seite hat es ja die Frau auch sehr stark auf, in der Religionsgeschichte, sehr stark auf diese mütterliche Rolle, auf die Familienmutter reduziert. Das ist eine ganz wichtige Funktion, aber es ist natürlich wieder eine Zuschreibung und heißt eben auch, du kannst ja eigentlich nur das machen und das andere ist eben nicht deine Rolle. Und insofern ist es auch ein Stück eine missbräuchliche Verwendung und damit müssen wir in der Kirche auch aufhören. Ich habe auch ehrlich gesagt das Gefühl, dass es jetzt in den letzten 5 bis 10 Jahren nicht mehr so im Fokus stand. Es hat sicherlich auch was zu tun, dass Papst Johannes Paul II. Eine sehr starke Marienfrömmigkeit hatte und das sehr postuliert hat. Das hat jetzt in den letzten Jahren etwas abgenommen. Das finde ich auch ganz gut so, weil es auch zu theologischen Verengungen geführt hat in der Bewertung der Geschlechtsidentitäten.
Die duldsame Supermama sieht man an vielen Hausaltären, auch in Italien, da war ich gerade. Pater Max, Sie können das sicher bestätigen, diese Mama Maria, was spielt die für eine Rolle Ihrer Meinung nach und wie wurde diese Rolle denn missbraucht von der Kirche?
Also das ist ja wirklich dann auch sehr komplex nochmal und spannend, weil in traditionellen italienischen Familien, so wie ich sie in Süditalien ja kennengelernt habe, da haben die Frauen auch oft eine sehr starke Rolle und das wird auch in Maria hinein projiziert. Also ich will damit eigentlich sagen, das Schöne oder das Spannende bei Maria ist eigentlich, dass man oft unsere kulturellen Vorstellungen vom Frauenbild dann eben auch in diese biblische Figur hinein projiziert und man kann in der Bibel auch alles finden. Also die, sagen wir mal, die demütige Frau, aber auch die starke Frau. Ja? Und ich glaube, und das finde ich eigentlich auch toll an dieser Maria 2.0, Maria 1.0, das ist ja die konservative Gegenrichtung, dass dann das habe ich bei mir erlebt, aber auch bei manchen in der Studierendengemeinde, wo ich ja bin, dass man sich gefragt, ja, wie war Maria eigentlich wirklich? Und man wird das natürlich nie ganz rausbekommen können, aber sie schillert. Und von daher finde ich sie wirklich eine spannende Glaubensfigur, so wie andere Jüngerinnen und Jünger in der Bibel.
Maria schillert und ist damit eine sehr komplexe Figur. Frau Müssig, gilt das auch Ihrer Meinung nach?
Also Maria ist ja meine Namenspatronin und ich habe mich also sehr viel mit ihr auseinandergesetzt. Und ich finde, Maria ist eine ganz, ganz starke Frau. Ich habe sie nie als demütig im Hintergrund stehend und alles hinnehmend. Sie musste erst mal Ja sagen und da muss man stark sein, um so etwas zu akzeptieren. Und anschließend im Magnificat sieht man, was sie für tolle Ideen hat. Er wird die Starken vom Thron runterwerfen, die Kleinen hoch. Also etwas, was in ihrer damaligen Gesellschaft gar nicht existierte. Und sie stürzt die Mächtigen vom Thron. Man sieht, dass Maria da doch eine ganz starke Frau war, die alles akzeptiert hat, vielleicht, aber weil sie ja stark auf Gott gesetzt hat und gedacht hat, das wird schon gehen und ich akzeptiere diesen Weg, den Gott für mich vielleicht vorgesehen hat. Aber sie hat Ja gesagt. Maria war eine starke und eine freie Frau, die ihr Schicksal in die Hand genommen hat und akzeptiert hat. Sie hätte auch Nein sagen können und sagen, ich heirate und mal gucken, ich bin dann die brave Ehefrau. Und das war sie auf gar keinen Fall.
Ja, spannend ist ja auch Maria Magdalena, eine Jüngerin Jesu, die als erste von der Auferstehung erfahren haben soll. Von ihr muss man sagen, die Kirche hat sie jahrhundertelang diffamiert, als Prostituierte unter anderem. Aber 2016 wurde sie von Papst Franziskus zur Apostelin der Apostel ernannt. Was folgt jetzt daraus konkret, Frau Kostgaber?
Naja, das zeigt eben schon auch, dass kirchlich wahrgenommen wurde, dass Maria Magdalena als Zeugin der Auferstehung eigentlich den Aposteln die Welt erklärt hat. Das zeigt natürlich auch, wie in der Kirchengeschichte ja an verschiedenen Stellen, wo Frauen auch starke Kirchenlehrerinnen waren, wenn ich an Hildegard von Bingen denke und an die heilige Katharina von Siena und andere, Frauen können auch das höchste Lehramt einnehmen. Also ist hier biblisch sozusagen nochmal abgebildet und dementsprechend ist es eigentlich für mich, wenn man jetzt schon, man braucht keinen Beweis, aber dementsprechend nochmal eine gute Begründung zu sagen, es ist nicht an das männliche Geschlecht gebunden, ob nun jemand den Glauben interpretieren kann und auch lehren und verkündigen kann.
Eine Frau, die den Aposteln die Welt erklärt. Sehr schön. Machen wir an dieser Stelle noch einmal eine kleine musikalische Pause. My Heart, das ist eine der gelungenen Coverversionen der französischen A Cappella Frauengruppe Les Brunettes.
My heart, my head, my mind, my soul, my feelings over you, my tears, my touch, remember all that I am to you. My heart, my mind, my soul, my feelings over you, my tears, my touch, remember all that I am. When you gonna pick up the phone and call me, tell me I can come over. I got my ticket and my bags are packed. My coat is hanging over my shoulder. Time is passing and it's getting late. This heart of mine just can't wait. After all that we've been through, I maybe get there and I give it to
my
you,
heart,
baby.
My head, my mind, my
yeah,
soul,
yeah.
My feelings over you.
Baby.
My tears, my touch, remember all that
all
I,
that
am,
I
to
am to you.
My heart, my mind, my
heart,
soul,
my soul,
feelings
my
over
feelings
you.
Over
my
you.
Tears, my touch, remember all that I am. Standing by the window and looking out, my heart is stirred and I want to shout. You're complicated, I don't want to complain. The way you're acting, can you explain? Will all this love be wasted on you? Can I live with all that is you? You say your love in silence, I can't hear. All I want is to be near you, baby.
Couragiert unterwegs. Bei uns geht es heute um die Frage, wie erobern Frauen mehr Handlungsräume in der katholischen Kirche? Der Protest der Frauen lässt sich ja nicht mehr übersehen und überhören. Was aber, wenn diese Frauen jetzt wieder enttäuscht werden? Wenn zum Beispiel die nächste Bischofssynode entscheidet, nein, Frauen dürfen weder Diakoninnen noch Priesterinnen werden in der katholischen Kirche. Papst Johannes Paul II. Hat das ja schon 1994 so festgelegt in seinem Ordinatio Sacerdotalis, also Weihe der Priester, weil, so die Argumentation, die Kirche nicht darüber entscheiden kann, ob Frauen geweiht werden können. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn die Kirche aber nicht darüber entscheiden kann, ja, wer dann, frage ich jetzt mal in diese Runde. Pater Max?
Also da beißt sich die Katze in den Schwanz und das ist auch unlogisch, das so zu behaupten. Das bringt gar nicht, dieser Argumentation zu folgen. Ich möchte aber trotzdem jetzt mal die Gegenseite stark machen im Sinne von, dass man verstehen muss, was Leute motiviert, die zum Beispiel gegen die Weihe von Priesterinnen sind. Das kann ganz verschiedene Gründe haben. Ein Argument ist eben die Tradition, die in der katholischen Theologie nun mal eine starke Rolle hat. Das kann man natürlich widerlegen, aber das ist ein Argument. Oder auch die Frage, ja, tatsächlich der Unterschiedlichkeit von Mann und Frau. Dass man sagt, dass eben Geschlechtlichkeit auch Konsequenzen hat für dieses sakramentale Amt. Denn Sakrament, das ist mehr als nur ein Vereinsvorsitz sozusagen. Ne? Also, um es klar zu sagen, ich sehe das nicht so. Ich bin für die Weihe von Frauen zu Priesterinnen. Ich glaube, dass sie auch anders Priesterinnen wären, als Männer Priester sind oder andersgeschlechtliche. Bei uns predigen meine Kolleginnen auch und ich erlebe das als eine unglaubliche Bereicherung, weil natürlich dann anderer Sicht auf die Dinge kommt. Aber in meiner Studierendengemeinde, wo ich bin, da ist es zum Beispiel so, wir haben sehr viele internationale Studierende aus Lateinamerika und so weiter. Da gibt es auch sehr, sagen wir mal, moderne und fortschrittliche, aber wir haben auch einige, die gehen da nicht mit unserer Sicht auf Gesellschaft, auf Frauen, die ja ein ganz traditionelles Frauenbild haben.
Auf Frauen?
Auf Frauen, ja, die das also nicht richtig finden. Und da haben wir sehr viel Diskussionen und manchmal auch Auseinandersetzungen. Und ich kann denen ja nicht nur vorwerfen, ihr seid einfach nicht intelligent genug zu sehen, wie es wirklich ist, sondern kulturelle Fragen, die sind ganz tief in unserem Fleisch drin, sage ich mal. Und das entwickelt sich ganz langsam. Und deswegen finde ich gerade in dieser Frage, ja, braucht man einen unglaublich langen Atem. Und ich glaube nämlich auch nicht, dass es so schnell gehen wird. Und ich weiß, dass viele Frauen und Männer auch auf der Strecke bleiben werden, die sagen, das ist nicht mehr meine Kirche, was ich tragisch finde. Aber es geht nicht anders,
ja. Ja, Sie bringen die Weltkirche mit ihren verschiedenen Positionen ins Spiel. Frau Koska, das ist ja auch ein beliebtes Argument zu sagen, man spaltet die Kirche, wenn man auf einmal Frauen in Deutschland weiht. Aber kann man nicht sagen, Deutschland ist nun mal ein progressives Land und könnte einfach hier vorangehen?
Ich glaube, wir können in Deutschland relativ viel selbstständig machen, aber bei der Ämterfrage wird es schon schwierig, das ist eine weltkirchliche Frage. Ich sehe das auch so, dass man versuchen muss, das innerkirchlich auch eigentlich zu schaffen, sozusagen. Ich träume da auch mittelfristig von einem neuen Konzil, wo aber Frauen und Männer mitwirken und nicht nur Bischöfe dabei sind sozusagen, also und stimmberechtigt. Der Papst ist ja auch im Sinne der Weltsynode da auch durchaus im Gange, also Diskursprozesse zu erweitern und so weiter. Das finde ich auch positiv. Man braucht einen langen Atem, das weiß ich auch, aber die Zeit drängt einfach. Und diese Androhung, dass es dann immer, es könnte zu einer Spaltung kommen und so weiter, auch da muss man natürlich fragen, ist das nicht wieder eine Machtfrage? Wir haben in der Weltkirche wirklich auch viele Auseinandersetzungen. Auch das merkt man ja auch am synodalen Weg, der in Deutschland stattfindet und wo es auch Reaktionen von anderen Bischofskonferenzen aus anderen Ländern gibt, die da heftige Briefe schreiben. Ja, das ist so. Aber ist es nicht in unserer Menschheitsgeschichte immer wieder so gewesen, dass wenn es zu Reformen kam oder so, dass dann bestimmte Länder, bestimmte Gruppen, bestimmte Personen einfach vorangeschritten sind? Und so muss es hier eben auch sein. Und deswegen müssen wir da auch hartnäckig bleiben. Also es kann doch nicht sein, dass wir unseren Auftrag, unsere Sendung des Evangeliums aufopfern dafür, um an der Ämterfrage festzuhalten. Also ich muss da auch ehrlich sagen, was ist der Auftrag dann auch der Verantwortlichen dafür? Also müssen Sie sich nicht auch im Sinne des Heiligen Geistes da auch weiter bewegen? Die Kirche hat auch lange gebraucht, um die Menschenrechte anzuerkennen. Und sie hat es aber getan und sie setzt sich dafür weltweit ein. Also mutig voraus. Also ich glaube, wir dürfen uns da auch was zutrauen. Und ich unterstütze alle Aktivitäten, die in diese Richtung gehen. Man muss natürlich auch gucken, dass man versucht, noch im Diskurs zu bleiben. Also das ist wichtig, aber ich sehe überhaupt keine Alternative. Weil soll es so sein, dass die Kirche mit ihren wichtigen Aufgaben daran scheitert und eben immer kleiner wird, weil man sich diese Auseinandersetzung nicht stellt? Also insofern alle Mann und alle Frauen voraus.
Schöner Appell, Frau Müssig, schließen Sie sich ihm an oder glauben Sie, dass die Weihe von Frauen die Kirche spalten wird?
Es kann sein, dass die Kirche dann gespaltet ist. Also ich bin ja so alt, dass ich ja ganz bewusst das Zweite Vatikanische Konzil erlebt habe. Und ich weiß, dass manche Leute, meine Urgroßmutter sagte, das ist nicht mehr meine Kirche, aber trotzdem sind wir immer noch in diesem Sinne unterwegs und es muss sein.
Das Zweite Vatikanische Konzil, das müssen wir noch ganz kurz erklären. Große Aufbruchstimmung damals in den 60er Jahren. Können Sie das in zwei Sätzen erklären, Pater Manx?
Ja, das war ein großes Treffen aller Bischöfe weltweit, in der die Kirche sich eigentlich geöffnet hat auf die heutige Zeit. Und im Grunde genommen lebt die katholische Kirche heute noch aus den grundlegenden Texten, die damals verabschiedet wurden.
Die Frauen müssen kämpfen. Wir haben das in unserer Gesellschaft immer wieder. Zuerst durften die Frauen nicht Ärztinnen werden und dann sind sie doch Ärztinnen geworden. Und mittlerweile ist es dann selbstverständlich. Also wir müssen daran arbeiten. Wir müssen weitermachen. Und ich glaube auch, dass es gut wäre, dass man in den Ländern, wo die Gesellschaft das eher akzeptieren würde, dass man da damit anfängt, um dann in den Ländern, wo das noch nicht ganz so gesehen wird, dass es langsamer ankommt. Man muss ja nicht von vornherein in jedem Land Frauen weihen, aber vielleicht in Deutschland anfangen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Aber da müssen wir auch den Kopf der Herren, die Angst haben um ihre Macht, muss man diesen Köpfe dann wegändern. Also ich werde nie vergessen, wie ich einmal mit einem Pfarrer, also mit unserem damaligen Pfarrer vor der Kirche stand. Wir warteten auf zwei Architekten, weil wir die Kirche renovieren wollten. Die Architekten kommen und begrüßen mich zuerst mit den Worten Ladies first. Und der Pfarrer antwortet ja, ein Pfarrer ist immer in dem Stand einer älteren Dame. Nach dem Motto, ihr müsst mich zuerst. Und da finde ich, da, das ist so klar, ja, ich bin was Besseres und diesen Zahn muss man ziehen. Und das muss man auch bei vielen, vielen, vielen Frauen ziehen. Ich habe Schulschwestern erlebt, die nach dem Krieg geflohen waren. Sie haben hier in Berlin, in Neukölln eine Schule gegründet, weil sie gesehen haben, die Kinder brauchen das. Und Jahre später, als die Schule wirklich lief, dann kommt so ein dahergelaufener, kleiner Jungchen Pfarrer und die Frauen haben sich klein vor ihm gemacht. Das fand ich so furchtbar. Also da ist höchste Zeit, dass wir weitermachen und dass wir nicht locker lassen.
Ja, danke auch für diesen flammenden Appell. Dranbleiben heißt es also, auch wenn es dauern wird und so lange wird es vermutlich dann noch lange in der Kirche rumoren. Kann man aber nicht auch sagen, dass die Kirche dankbar sein sollte für ihre Kritiker und Kritikerinnen aus den eigenen Reihen? Denn die halten die Kirche ja für beweglich, für lebendig und veränderbar und glauben eben, dass nicht Hopfen und Malz verloren ist. Und man kann zu Recht fragen, warum nutzt die Kirche diese Ressourcen nicht gezielt, um sich zu erneuern? Was glauben Sie, Frau Kostka?
Sie nutzt sie ja auch. Also auch da denke ich, ist es gut, wenn wir differenzieren. Und es gibt ja auch Reformentwicklungen. Das finde ich auch sehr positiv. Und es ist nur natürlich auch für viele Menschen zu langsam. Und der Druck wird immer größer. Und ich bin gespannt, wie wir in 5 Jahren auf das Thema gucken und wie viele Menschen dann sich noch in der Kirche engagieren. Wobei ich auch immer sage und auch das so selber erlebe, Kirche ist nach wie vor ein toller Ort, um sich zu engagieren. Also es geht ja nicht nur jeden Tag um die Ämterfrage, sondern wenn ich daran denke, jetzt in der Ukraine-Hilfe, wie viele Menschen sich in Gemeinden und in der Caritas und Ordensleute und wer auch immer, also so wahnsinnig engagieren, zutiefst wirklich ihr christliches Zeugnis geben, indem sie Menschen auf der Flucht und auch natürlich vielen anderen Geflüchteten weiterhin helfen. Ich finde das großartig. Unsere Gesellschaft braucht die katholische Kirche. Und ich will auch Leute motivieren, weiterzumachen, aber es wird immer schwerer, weil natürlich bestimmte Dinge sich nicht ändern. Wobei ich da auch gut finde, dass wir auch merken, zum Beispiel die Deutsche Bischofskonferenz wird konsequenter, ist mutiger, es trauen sich mehr zu sagen, dass sie für die Frauenfrage sich engagieren. Also da ist schon was in Gang gekommen und das wünsche ich mir noch stärker. Eigentlich müssten wir mal eine gemeinsame Demo vorm Vatikan machen. Also wir könnten noch mehr machen und eher Franziskus in seinen Reformbemühungen auch unterstützen. Also ich glaube, da ist noch mehr möglich. Ob das dann was ändert, das werden wir sehen. Aber mir ist es auch wichtig zu sehen, was auch geschieht. Und nicht nur, was nicht geschieht. Und es geschieht eine Menge. Und gleichzeitig kann ich auch Menschen verstehen, die sagen, ich kann nicht mehr. Also ich will nicht mehr. Mir geht das alles zu langsam. Das ist total nachvollziehbar.
Eine Demo vom Vatikan, da hätten Sie wahrscheinlich hier schon zwei Mitdemonstrantinnen und Mitdemonstranten. Ja, Pater Max, dieser Prozess ist ja im Gange, aber nichtsdestotrotz muss man sagen, die Kirche stößt Frauen und auch Männer, wie Sie engagierte Männer, immer wieder vor den Kopf. Ja, das ist doch frustrierend, oder?
Ja, das ist frustrierend, aber also da sehe ich das so ähnlich wie Frau Koska. Ich versuche halt immer dann an die positiven Dinge anzuknüpfen. Mich hat zum Beispiel sehr beeindruckt diese Initiative von Schwester Philippa Rath. Das ist die Benediktinerin aus einem strengen Orden eigentlich, ganz verschleiert, die dann ein Buch geschrieben hat, also Frauen gefragt hat, die Priesterinnen werden wollen und die jetzt sogar noch einen zweiten Band veröffentlicht hat, wo Männer dann etwas dazu schreiben. Ich habe da auch einen kleinen Beitrag veröffentlicht und die hat mir mal gesagt, ich habe sie mal gesprochen, für sie ist halt wichtig, dass wir auch an verborgene Traditionen anknüpfen. Das muss immer so im Fluss der großen Tradition sein und das macht sie. Und darauf hinweist, ja, es gab eben halt schon in der Kirchengeschichte viele starke Frauen. Es gab in der Bibel Frauen, die eben eine wichtige Rolle hatten, eben wie Maria Magdalena, die Apostelin der Apostel werden. Eigentlich, wenn die Bischöfe die Nachfolger der Apostel sind, tja, müsste es doch eigentlich auch dann eine Nachfolgerin von der Maria Magdalena geben. Und all diese Dinge immer wieder ja, auf den Tisch zu bringen. Und ich glaube, das bringt schon was. Und das macht mir manchmal auch richtig Spaß, sowas dann auch ja, mal wieder aus dem Hut zu zaubern.
Steter Tropfen hüllt den Stein. Sehen Sie das auch so, Frau Müssig?
Auf jeden Fall und immer wieder. Und deshalb bleibe ich auch am Ball und bleibe dran. Auch wenn es das Letzte ist, was ich noch in meinem Leben mache. Aber ich finde, die Kirche ist so großartig, hat so eine großartige Sendung. Und der Glaube ist so schön und kann so wunderbar tragen. Und es wäre schade, dass das kaputt gemacht wird von irgendwelchen Leuten, die nicht weiterkommen. Und wer stehen bleibt, der verpasst das Leben. Das Leben geht an dem vorbei. Und ich glaube, das müssen wir der Kirche klar machen. Und ich bin viel mit jungen Leuten unterwegs und mir ist es wichtig, ihnen klarzumachen, dass von ihnen kämpfen und dann eben am Heiligen Geist glauben, dass der Heilige Geist eines Tages doch unsere Herren ja, erleuchten wird und dass es besser wird und nicht den Glauben verlieren.
Ich würde mir wünschen, dass man darüber irgendwann nicht mehr reden muss. Ich habe auch lange gedacht aus meiner kirchlichen Sozialisation heraus, dass das überhaupt kein Problem ist, weil ich das in meiner Heimatgemeinde auch anders erlebt habe und das mir gar nicht vorstellen konnte, wie rückschrittig wir dann doch noch sind. Und natürlich wäre es schön, wenn man da auch nicht es immer so feiern müsste, wenn eine neue Frau kommt, aber die Praxis zeigt halt, dass wir noch nicht so weit sind und ich würde mir wünschen, dass es anders ist.
Noch einmal war das die Pastoralreferentin Theresia Hertel. Ein frommer Wunsch, was sie da äußert. Glauben Sie, dass wir, die wir jetzt in dieser Runde hier sitzen, es noch erleben werden, dass Frauen Diakoninnen und Priesterinnen werden? Frau Koska.
Realistisch gesehen wahrscheinlich nicht. Und gleichzeitig, ich meine, ich vergleiche das manchmal mit der Situation, wer hätte gedacht, dass die DDR mal irgendwann zu Ende geht und dass es so eine friedliche Revolution gibt. Mir gibt das manchmal Hoffnung, zu sagen, es geben manchmal auch fundamentale Veränderungen, auch schneller als man denkt. Also das hoffe ich sehr, weil ich glaube, wir kommen daran nicht vorbei. Und deswegen setze ich mich auch weiter dafür ein, dass wir das, was uns aufgetragen ist als Kirche, weiterleben und in die Gesellschaft auch einbringen. Es braucht die Kirchen aus meiner Sicht und dafür braucht es Frauen und Männer in allen Ämtern.
Frau Müssig, was glauben Sie denn?
Ich hoffe, dass ich das erlebe, bevor ich sterbe. Und ich glaube nicht, dass es so langsam kommen wird. Ich glaube, das wird irgendwann mal einen Knall geben und dann sind wir soweit. Dann werden die ersten Frauen geweiht und dann nimmt es seinen Lauf.
Und Pater Marx?
Also ich habe ja im Vatikan im Bereich Ostkirchen gearbeitet, was hier ganz wenig bekannt ist. Und zum Beispiel, dass es da katholische Priester, die verheiratet sind. Oder bei den orthodoxen Kirchen gibt es, die ja sonst immer als sehr streng gelten, gibt es schon längst Diakoninnen in verschiedenen orthodoxen Kirchen. Also ich glaube daher, dass sich noch einiges bald verändern wird.
Dank an meine Gäste. Am Telefon Marie-Hélène Müssig, Vorstand des Diözesanrates des Erzbistums Berlin und Kirchenvorstand der Gemeinde St. Ludwig in Berlin, an Ulrike Kostka, Direktorin des Caritasverbandes fürs Erzbistum Berlin und an Pater Max Capabianca, Dominikaner und Studierendenseelsorger in Berlin. Für den guten Ton sorgte Jana Graziano, Redakteurin der Sendung Michaela Gericke. Ich bin Carmen Gräf und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Thank you.